Hi, ich bin Hansol, ihr hört den Krachfink.de Podcast. Ich habe gerade mit Nadine eine ganz lange Zeit gesprochen über das neue Album, das heißt Growth. Das kommt am 4. Februar raus bei Endless Records. Vielen Dank, dass ihr es euch anhört und tschüss. Oder viel Spaß bei der Episode, ich glaube, die kommt jetzt erst.
Ist Musikfreitag. Das heißt, heute kommen die neuen Platten raus. Ist das für dich ein besonderer Tag?
Ja, schon. Ich glaube, Freitag, wie du schon sagst, kommen ja auch die ganzen Singles raus, nicht nur Platten. Und das ist so der Tag, wo ich vielleicht am ehesten neue Musik höre.
Irgendeine Platte, die dir heute besonders aufgefallen ist?
Also keine Platte, aber Comeback Kid haben heute einen Song rausgebracht, der heißt Heavy Steps. Den fand ich ziemlich gut.
Stimmt, die haben heute auch das Album rausgebracht, das Heavy Steps heißt. Ja, genau.
Ah, fuck. Ich glaube, haben die überhaupt einen Song, der so heißt? Ich habe nämlich nur einen Song gehört.
Genau, die haben auch einen Song, der so heißt, und das ist auch der erste auf der Platte. Und der ist wirklich sehr markant. Das heißt, dieses Heavy Steps on Hollow Ground ist so die Catchphrase und den hat man sofort drin. Ja, kam auch heute raus. Ja,
okay.
Sehr gutes Album. Aber du bist heute hier zu Gast beim Krachfink.de Podcast, weil wir über das Album sprechen wollen, das du mit deiner Band Shoreline sehr bald veröffentlichen wirst. Und es heißt Growth. Ein für Deutsche schwer auszusprechendes Wort mit TH.
Ja.
Und ganz ehrlich, es hat mich richtig umgehauen.
Freut mich.
Ein hammermäßiges Album. Ich bin so gespannt, was du jetzt darüber erzählst.
Vielen Dank, das freut mich wirklich. Also danke dir fürs Anhören.
Und ich kann es jetzt auch wirklich sagen, weil ich eigentlich nicht damit gerechnet habe. Das erste Album kam für mich so ein bisschen gehetzt rüber. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr das auf Tour geschrieben oder während ihr viel unterwegs wart? Stimmt das?
Größtenteils ja. Also die Eat My Soul ist so 2018, vielleicht Ende 2018 so entstanden. Und da waren wir wirklich relativ viel auf Tour. Aber umso besser, wenn dir das neue Album besser gefällt.
Habt ihr denn wirklich was anders gemacht jetzt?
Also ich würde mal behaupten, dass es selten Bands gibt, die zweimal genau gleich an eine Platte rangehen.
Stimmt.
Also ja, auf jeden Fall. Allein die Tatsache, dass wir irgendwie alle ein bisschen älter geworden sind, ein bisschen mehr, ich nenne es mal, Musikerfahrung haben. Und auch der Schreibprozess war anders. Ich würde sagen, dass wir durch Corona so ein bisschen mehr Luft hatten, das Ganze ohne viel Zeitdruck zu machen. Also Zeitdruck eher in dem Sinne, dass wir außenrum wenig Shows hatten, die immer dazwischen gegrätscht sind, ne, in diesen Prozess, wenn man sich einmal reingedacht hat und einmal die Vorproduktion angefangen hat.
Das heißt, es war für euch wirklich hilfreich, wie du jetzt sagst, reingegrätscht, dass ihr euch komplett dem Album widmen konntet.
Ja, voll. Also, weißt du, es ist ja auch, oft sind es Shows, wenn man dazwischen, also zwischen so einer Schreibphase, da doch irgendwie rausfährt und spielt, da sind das meistens Shows, wo man sehr ungern Nein zu sagt. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde es uns schwerfallen, das zwischendurch Shows zu spielen. Aber das fiel ja alles weg letztes Jahr. Deswegen war das etwas, ich würde sagen, etwas fokussierteres Arbeiten.
Lass uns doch mal kurz zusammenfassen, wenn wir von uns sprechen, wer das dann alles ist. Also da bist du, Hans Horn, du bist der Gitarrist und der Sänger.
Genau.
Es gibt noch Julius, Martin und Christoph.
Genau, richtig.
Woher kennt ihr euch denn? Wie hat's denn angefangen mit Shoreline? Erzähl doch mal bitte.
Also wir haben angefangen 2016. Also wir haben 2016 unsere erste Show gespielt. Übrigens in einem Biker-Gang-Club in Dortmund. Naja, also wir kennen uns alle aus Münster. Wir sind teilweise hierher gezogen, also Julius und ich sind hergezogen. Martin kommt aus der Nähe von Münster und wir haben uns größtenteils so über Konzerte kennengelernt. Man hängt ja irgendwie immer in den gleichen Locations ab. In Münster ist das zum Beispiel die Baracke oder das Gleis 22. Und wenn man gleich alt ist und die gleichen Bands gut findet, dann lernt man sich ja früher oder später kennen in einer nicht so ganz großen Stadt wie Münster. Am Anfang war noch Tobias dabei. Den habe ich übers Studium kennengelernt. Der ist letztes Jahr ausgestiegen. Der hat früher bei uns Bass gespielt.
Mhm.
Christoph spielt in einer anderen Band, der ist Snare Set. Das ist eine, ja, so eine Punkband auch aus dem Münster-Umkreis, die wir auch schon sehr lange kennen. Deswegen, ja, ich glaube, war das jetzt auch gerade so eine große neue Eingewöhnung, weil Christoph zum Beispiel auch öfter bei uns ausgeholfen hat, wenn jemand mal krank war oder nicht konnte.
Wenn ich an Münster denke, dann fällt mir immer sofort ein stabiles Land, niedrigstes Wahlergebnis für die AfD. Münster Monster Mastership fällt mir immer sofort ein, weil das war damals so ein
Was ist das denn?
Wort. Das war früher so eine Veranstaltungsreihe. Das hatte auch viel mit Skaten zu tun. Und das war so ein bisschen für uns damals, so wie für die Techno-Kids, die wollten immer zur Love Parade. Und für uns war immer, man müsste mal zum Münster Monster Mastership gehen.
Warte mal. Ich muss jetzt einmal fragen, was heißt damals?
Wann war das denn ungefähr? Das müsste so, also jetzt schwer zu sagen, so Ende der 90er vielleicht gewesen sein oder Anfang der 2000er war das irre in. Und damals hatte man wirklich auch, Münster hatte immer was mit Titus zu tun, also wirklich mit der Person und mit Skaten und mit cooler Musik. Und ich habe da schon immer, obwohl ich noch nie dort war, eine positive Assoziation zu dieser Starke. Und wenn ich an Münster denke, denke ich immer, da haben es Bands gut. Ist das eine verglorifizierte Ansicht von mir oder hat man da wirklich so gute Bedingungen, eine Band zu starten?
Ich würde schon sagen, also es gibt, was so rein Infrastruktur angeht, gibt schon viele Faktoren, die das begünstigen. Also es gibt relativ viele kleine Bands. Es gibt also die Möglichkeit, sich zu vernetzen oder auch, dass daraus gute Freundschaften entstehen. Die jetzt, also zum Beispiel ganz konkret gesprochen, als wir angefangen haben zu spielen, gab es so eine Handvoll andere Bands aus Münster, die im Prinzip das genau gleiche gemacht haben wie wir. Also schlechte Demos aufnehmen und versuchen, so viel wie möglich zu spielen. Und mit den meisten davon sind wir mittlerweile also langjährig befreundet. Also das einmal war so 2016, 17, 18, glaube ich, sehr so eine sehr florierende DIY-Szene. Und abgesehen davon gibt es auf der anderen Seite ja schon viel, ich nenne es mal Musikindustrie, die hier ist. So Merch Cowboy sitzt hier, ist also ein großer Merchandise-Anbieter. Dann Homesick Merch sitzen ja hier. Genau wie Kingstar, Vainstream findet ja statt. Ne? Mhm. Also Uncle M war ja früher auch in Münster. Das heißt, es gibt schon so viele Leute, die auf mehreren Professionalitätsebenen was machen. Die Donuts kommen ja auch hierher. Ne?
Kommen die nicht aus Ibbenbüren oder meinst du jetzt Solitary Man Records?
Ja, also du hast recht, die kommen aus Ibbenbüren, aber deren Studio, also das Donuts Studio ist so 10 Minuten von wo ich wohne, dann deren Büro ist ja auch direkt neben Kingstar und Homesick Merchant, also die sind in Münster schon sehr vertreten.
Ah, okay, das ist auch strange, dass Ibbenbüren, dass ich überhaupt den Namen dieser Stadt kenne, aber das haben die ja immer so vor sich hergetragen, waren ja immer sehr stolz darauf, aus einer, so ein bisschen Provinz zu kommen. Hast du denn ein paar Donuts-Gossip-Geschichten dann auf Lager, wenn die da sich öfter aufhalten oder?
Ja, also auf, als ich habe zur Eat My Soul, habe ich in Facebook, als man das noch benutzt hat, habe ich rumgefragt, ob mir irgendjemand denn eine Gitarre leihen kann also eine spezielle Gitarre. Dann hat mir Guido seine Gitarre geliehen. Mhm. Da habe ich die gespielt. Dann habe ich die zurückgegeben. Ich habe aber vergessen, die Seiten zu wechseln. Also es wäre halt nett gewesen, die Seiten zu wechseln. Habe ich aber nicht gemacht. Und er hat mich auch so gefragt, ja, cool, dass du sie mir zurückbringst, bla bla, hast du den Seiten gewechselt. Und danach dachte ich, oh fuck, er hasst mich jetzt.
Ist aber sehr anständig von dir, dass du jetzt eine Geschichte erzählst, die dich jetzt ein bisschen schlecht dastehen lässt. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie Guido hängt besoffen vorm Studio rum oder so. Nee,
ist doch funny. Also, ja, keine Ahnung, danach haben wir aber auch immer noch ein gutes Verhältnis so. Also wir sind jetzt nicht alle mega close, aber dadurch, dass wir in einer Stadt wohnen, sieht man sich ab und zu. Ingo hat uns auch jetzt fürs neue Album so ein bisschen geholfen. Der macht ja diese Radio-Rock-Show, bei Radio Bob. Genau, und da nimmt er jetzt einen Song rein zum Album-Release. Also so lose hat man immer mal wieder Kontakt.
Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen grob dein Umfeld geklärt. Wir haben grob geklärt, wie ihr als Band zusammengekommen seid. Einen Schritt würde ich gerne noch zurückgehen. Wann hast du konkret Leidenschaft für Musik entwickelt? Vielleicht kannst du dich sogar an den ersten Song erinnern, den du auf der Gitarre spielen konntest.
Ich weiß noch einen Schlüsselmoment in meinem Leben. Klingt sehr theatralisch, aber meine Schwester hatte früher so einen, also MP3-Player und ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal so richtig bewusst Musik gehört habe. Da habe ich mir, keine Ahnung, diesen MP3-Player geschnappt und lag dann so eine Stunde lang im Zimmer meiner Mutter auf dem Boden und habe so lethargisch an die Decke gestarrt, während ich nur Musik gehört habe. So, das war das erste Mal, wo ich mich bewusst dran erinnern kann, dass ich komplett fasziniert war davon. Und da waren dann so Sachen drauf wie Simple Plan oder hier, wie heißt es, Red Hot Chili Peppers und sowas. Aber auch recht schnell bin ich dann so durch meine Schwester in so Bands wie so Green Day oder so reingeschlittert. Genau, und dann der Klassiker, den dir eigentlich fast jeder Mensch so erzählen kann, der so Anfang der 2000er Musik entdeckt hat. Ein Freund von meiner Schwester eine DVD gegeben, also kein Tape, aber eine DVD. Da waren ungefähr 30 Alben drauf von sämtlichen Fat-Rack-Bands. Mhm. Und den Rest kannst du dir vorstellen.
Ja, ich kann die Faszination von diesen Bands nur teilweise nachvollziehen, aber es stimmt, was du sagst, dass sehr, sehr viele Bands einfach wirklich diesen Fat-Rack-Katalog aufgesaugt haben und das alles toll fanden und das so der Schlüsselmoment war, um zu dieser Art von Musik zu finden.
Ja, stell dir mal vor, du bist halt 12, ne? Das krasseste, was du bisher kennst, ist irgendwie die Stadium Arcadium von Red Hot Chili Peppers, die ja aber auch schon ultra krass ist, muss man auch dazu sagen. Und wenn man, also stell dir mal vor, du hörst dann das erste Mal Anti-Flag. Mhm. Wie wahnsinnig ist das denn? So, weißt du, so Songs wie For Blood and Empire und sowas. Also es hat mich schon echt ziemlich gecatcht.
Und waren das dann auch die ersten Bands, die du nachgespielt hast?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich habe zu Green Day, zu Rise Against und zu Anti-Flag Songs habe ich gelernt, Gitarre zu spielen.
Fiel's dir leicht oder musstest du dich durchkämpfen?
Nee, ist mir relativ leicht, weil ich habe davor sehr lange Querflöte gespielt, also so bestimmt 8-9 Jahre, bis ich Abitur gemacht habe. Das hat mir auch ganz gut gefallen, weißt du, so viel auch in so klassischen Orchestern und so, also eher Schulorchester. Und das war so eine ganz andere Art von Musik machen. Und da musste ich mich richtig für teilweise auch so ein bisschen zu zwingen, weil es manchmal nicht so ganz viel Spaß gemacht hat. Und Gitarre zu lernen zu diesen Punk-Songs waren Selbstläufer irgendwie. Es hat halt irgendwie auf einer ganz anderen Art Spaß gemacht.
Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, wie kommt er jetzt von der Technik, von der Querflöte zur Gitarre, aber du wolltest jetzt auf was anderes hinaus. Ich dachte, da kommt jetzt noch was, so wie das Video leichter mit den Händen zu arbeiten.
Ach so, nein. Nein, es ging mir eher um Motivation, ne? Ich meine, ist ja vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, wenn man so ein pubertierender 13-Jähriger ist, dass es vielleicht einem cooler vorkommt, eine E-Gitarre zu haben, als jetzt irgendwie ein Stück von Mozart auf der Querflöte zu spielen.
Stimmt, definitiv. Ja. Lass uns zu deiner Platte kommen, zu eurer Platte kommen. Die Growth heißt, was eigentlich Wachstum heißt. Mhm. Aber es geht nicht um den Wachstum im Sinne von kapitalistischen Wachstum, höher, schneller, weiter. Ich habe so verstanden, es geht um den inneren Wachstum, beziehungsweise, dass du so ein bisschen oder ihr ein bisschen, ich sage jetzt immer du, ist ja Quatsch eigentlich, dass ihr ein bisschen rütteln wolltet. Und daran erinnern, welche Möglichkeiten und Privilegien wir einzelne Personen haben, um etwas zu ändern. Bin ich damit so richtig? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen was sagen, was so der Kerninhalt der Platte aus deiner Sicht ist?
Also die zwei Sachen, die du gerade angesprochen hast, sind eigentlich genau das, was wir uns auch gedacht haben. Das eine ist, also letzteres, dass es viel so um Selbstreflexion geht, aber auch gleichzeitig Growth im Kontext von immer höher, schneller, weiter. Uns hat gefallen, dass das auf diese beide Arten verstanden werden kann, Kontext der Platte. Es geht einerseits sehr viel um, das klingt jetzt ein bisschen platt, ne? Auch so ein bisschen arg punkig. Es geht viel um so Kapitalismuskritik, dass man so ein bisschen versteht, mit was für Privilegien man aufgewachsen ist, was für Konsequenzen das hat, aber auch, wie man damit umgeht, also was man daraus machen kann. Weil, also oft genug kann man ja für seine Privilegien nicht die Idee oder dann zu überlegen, wie man daraus was Gutes machen kann. Und andererseits aber auch geht es sehr viel um so Introspektive. So, ich spreche auf dem Album das erste Mal über meine Erfahrungen mit anti-asiatischem Rassismus in Deutschland, wie es für mich war, als nicht weiße Person in Südbayern in einem kleinen Dorf aufzuwachsen. Mhm. Oder wie es auch immer weiterhin ist, ne, in einer eigentlich sehr, ja, ich würde sagen, einigermaßen progressive Stadt wie Münster, dann ist alles sehr jung, alles recht studentisch. Wie es hier ist, für mich immer noch als einzige weiße Person ganz auf irgendwelchen Konzerten zu sein. Vor allem in einer Szene, also Punk- und Hardcore-Szene, die hat ja immer das Image, dass sie sehr inklusiv ist und dass sie sehr darauf bedacht ist. Und du kennst ja dieses ganzen Pullover, diese Keepers of the Faith und hier No Place for und dann alle Isms, die du so kennst.
Richtig, genau. Alles, was drauf passt auf T-Shirt und auf irgendwelche Badelatschen und so, da hatte ich in der letzten oder vorletzten Folge mit Alarmsignal drüber. Sind wir, glaube ich, ähnlicher Meinung, dass es bei diesen Slogans, dass die sich alle schön lesen, aber selbst in der Punk-Szene leider nur spärlich mit Inhalt gefüllt sind.
Also ich denke halt zum Beispiel, dass Menschen, die das tragen, zum Beispiel, ne? Oder Bands, Hardcore-Bands, die es auf der Bühne sagen, die meinen das alle ernst, ich glaube das denen auch. Ne? Es ist nur die Frage, warum dann trotzdem nur 100 weiße Dudes vor der Bühne stehen. Das heißt, ich denke nicht mal, dass das jetzt groß, weißt du, dass die lügen und dass die eigentlich voll Bock haben, dass es ein White Supremacy Club ist. Aber ja, halt irgendwie zu überlegen, wo ist auch eigentlich unsere Rolle, ne? Weil wir sind ja auch eine Band. Dadurch, dass ich nicht weiß bin, fallen wir schon so ein bisschen aus dem Raster. Aber trotzdem sind wir einfach vier Typen, ne? Und auch eine überwiegend weiße Band. Und darüber zu reflektieren, wo unsere, also wo unser Platz ist in der Szene, aufgrund dieser Konstellation, was sich daraus so für eine Verantwortung heraus ergibt. Dass wir zum Beispiel selber drauf achten, auf Shows oder Shows, die wir veranstalten, Shows, die wir spielen, Festivals, die wir spielen, darauf achten, dass wir nicht immer nur so eine Würstchenparty mitmachen.
Ich finde, das ist eine der zwei großen Stärken von diesem Album, ist zum einen, dass du das, was du jetzt alles beschrieben hast, sehr gut auf den Punkt bringst, aber ich habe immer den Eindruck, dir geht es mehr um Lösungen, statt um Anprangern und zu zeigen, schau mal, das tust du jetzt falsch und das ist, läuft hier in der Szene so und so. Das ist dir, finde ich, total gut gelungen mit den Texten. Und das andere ist wirklich dieses, was ich beim letzten Album bemängelt, ist jetzt übertrieben, aber was ich beim letzten Album nicht so gut fand, war, dass es sehr gehetzt wird und dass ich mir immer dachte, ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen, da hätte man noch mal feilen können. Und bei diesem Album ist es euch tatsächlich gelungen, wirklich jeder Song zieht sofort und jeder Song knallt sofort, jeder Song hat eine Besonderheit und jeder Song wirkt für mich perfekt geschliffen und perfekt auf die Höhepunkt gezogen und so. Also ich weiß, dass du mit dem Julius, mit dem anderen Gitarristen zusammen den Hauptteil des Songwritings macht. Habt ihr auf diese beiden Sachen besonders Wert gelegt oder habt ihr da auch eine klare Verteilung? Du bist für die Texte zuständig, er kümmert sich mehr um die musikalische Komposition. Kannst du dazu mal so ein bisschen was sagen?
Also zu einer Verteilung haben wir nicht. Also meistens ist es so, dass einer einen Song schreibt und mittlerweile dadurch, dass wir viel am PC schreiben, können wir jeden, also mit so Schlagzeug programmieren und so weiter, auch schon relativ gut ausformulieren, bevor wir die, also bevor alle quasi die Demo hören. Das heißt, es gibt Songs, die hat Julius geschrieben, also instrumental, als auch den Text. Und dann geht man zusammen rein und guckt, wie man das dann zusammen umsetzt und was irgendwie vielleicht nochmal verbesserungsbedürftig ist. Und das gleiche halt auch andersrum. Also ja, irgendwie, es gibt diese Aufteilung, aber wir haben uns zum Glück, möchte ich behaupten, auch irgendwie weiterentwickelt.
Total.
Das heißt, ich hab das letztens erzählt, es gibt ein so ein Interview von der Vogue, also diesem Fashion-Magazin mit Adele.
Also ich dachte gerade mit dir, ich dachte eben...
Nein. Das ist ja witzig. und also eine Frage war, was einer der wertvollsten Tipps ist, die sie so im Rahmen von Songwriting bekommen hat. Und ein Produzent hat ja wohl gesagt, dass die Hook, also der Chorus, ist das Wichtigste an dem Song. Zumindest in dem Kontext von Popkultur oder Popmusik, wo, ich würde sagen, auch so moderner Punkrock ja irgendwo reinfällt. Ist komplett wahr, finde ich. Und das ist etwas, also das Wichtigste an dem Song, finde ich, ist der Chorus. Zumindest so, wie wir aktuell Musik schreiben. Und auf den Fokus, also der Fokus war auch bei dem Album jetzt ein bisschen stärker als zum Beispiel bei der Ignasson.
Die Review ist jetzt noch nicht draußen. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, wird sie draußen sein. Ich glaube, ich habe sogar geschrieben, dass es schon fast unbeschreiblich ist. Es ist schon fast unglaublich, wenn man diese beiden Platten nebeneinander legt. Deswegen habe ich jetzt wirklich gedacht, dass du mir jetzt erzählst, dass ihr vielleicht einen Workshop besucht habt oder dass euch erfahrene SongwriterInnen zur Seite standen und irgendwie was gezeigt haben. Ich finde den Fortschritt enorm.
Danke, freut mich.
Das letzte Mal, vielleicht kennst du sogar dieses Album, das letzte Mal, dass ich das hatte, war bei einer Platte von Paper Arms. Ich glaube, das war die vorletzte.
Ich finde das wahnsinnig witzig, dass du das sagst. Also du meinst The Great Mistakes heißt die, glaube ich, die zweite. Und die erste ist, die erste heißt, ich habe es vergessen. Aber du findest das Verhältnis ähnlich. Jetzt
ja,
zum Beispiel.
Genau.
Wahnsinn, weil ich finde zum Beispiel Paper Arms, finde ich die erste Platte um Längen geiler als die zweite.
The Smoke Will Clear, an diese
Platte, ja, genau,
hat mich so erinnert. Das ist die du gut findest.
Das ist die für mich, das ist meine Paper Arms Platte.
Genau, und so an die hat es mich erinnert. An The Smoke Will Clear. Weil da war es nämlich auch so, ich habe diese Platte reingelegt und war total überwältigt von diesem Intro und von eigentlich jedem einzelnen Song. Ich habe vor kurzem mit Patrick Sheridan von Fit for an Autopsy gesprochen und das kam leider nicht ins Interview, aber wir haben drüber gesprochen, was quasi so die Magie von einer guten Setlist, von einer guten Tracklist ausmacht. Und dann haben wir definiert, dass es quasi dieses ist. Du hörst den Song, der Song neigt sich dem Ende zu und du denkst, ich möchte ihn eigentlich sofort gerne nochmal hören. Dann startet aber der nächste und hat dich sofort wieder am Wickel, sodass du den dann auch zu Ende hören möchtest. Das heißt, du bleibst immer zurück mit so einem kleinen bisschen, mit so einer kleinen Gier. Und sobald das Album zu Ende ist, kannst du es komplett nochmal von vorne hören und freust dich, ah, da kommt jetzt eine tolle Stelle und hier kommt ja auch noch was. Und genauso geht es mir mit eurem Album und das ist wirklich selten, vor allem für eine Band in diesem Stadium. Also keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht gehen wir jetzt mal so in die einzelnen Songs rein. Der erste Song, I Grew Up on Easy Street. Ja. Der Opener, ein Song, der sich auch ja quasi im Prinzip mit dem Kerninhalt der Platte auseinandersetzt, dass wir uns unserer Wohlstandsposition nicht bewusst sind. In welchem Moment merkst du das denn besonders, dass es so ist?
Es ist so, dass ich in dem letzten Jahr beim Studium fertig geworden bin, dass ich angefangen habe zu arbeiten und dass ich dann erstmal mich so ein bisschen sortieren musste. Also ich bin jetzt 25 und die Feststellung, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die mir das ermöglicht hat, gute Bildung zu haben und dann auch studieren zu gehen, dass das irgendwie so eine sehr glückliche und irgendwie auch eine sehr privilegierte Situation bin, in der ich gerade bin. Zum einen das und zum anderen auch so zurückzuschauen, ich will es jetzt irgendwie nicht so so... ja, keine Ahnung, zu viel Privilegien ausspielen. Aber also, wenn man einfach so ein bisschen Realitätscheck hat, andere Menschen kennenlernt, die aus anderen Verhältnissen kommen und dann auch erstmal versteht, dass man bei vielen Dingen es einfach einfacher hatte, ne, durch Glück. Und das aber auch erstmal so ein bisschen zu reflektieren und für sich so einzugestehen, ne, weil da liegt ja irgendwie auch keine Schande drin. Wäre ja irgendwie auch verlogen, wenn wir eine Platte schreiben würden, die antikapitalistisch ist, wo wir dann aber so tun, als wären wir alle die heftigsten Working-Class-Kids. Weil das ist ja nicht der Fall. Ne? Auch so in einer Band zu spielen, bedeutet ja auch, du hattest genug Ressourcen und Zeit, deine Eltern hatten genug Geld, dass du Gitarre lernen konntest oder dass du irgendwie ein Instrument erlernen konntest. Oder Zeit zu haben, zu touren, ne, ohne dass man sich überhaupt nicht erlauben kann, einfach mal 3 Wochen nicht zu Hause zu sein. Das sind ja alles Dinge. Dafür muss man relativ privilegiert sein, um das machen zu können.
Definitiv. Und das ist jetzt quasi aus deiner Sicht, wo du die Privilegien bei dir siehst. Ich erinnere mich an eine Textzeile. I'll keep your face in mind when you find out that everybody's poor, when there's no money. Mhm. Das klang schon fast nach einer echten Begegnung mit einer anderen Person, die du beobachtet hast, wo du dir dachtest, dass diese Person ihre Privilegien vielleicht falsch einschätzt. Also es geht schon in beide Richtungen. Du sprichst nicht nur von dir oder von euch, sondern auch schon die anderen an, oder?
Ja, schon. Es gab jetzt keine eine reale Begegnung, an der ich das alles festgemacht habe. Wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen. Du meintest, also ich habe Medizin studiert und in dem Studium gibt es halt eine Menge Menschen, die so wie ich relativ privilegiert sind, die damit aber auch ein bisschen anders umgehen, glaube ich, oder die das ein bisschen andere Selbstwahrnehmung haben damit. Wenn man so möchte, das Klischee erfüllen, das man vielleicht von Juristen oder von Medizinern so hat. Und auch da ist zum Beispiel, dass die Menschen, die das studieren, ne, das ist sehr homogen, würde ich sagen. Das sind alles relativ aus wohlständig kommenden Familien, weiße Kids. Das heißt, es gab da schon irgendwie ein paar Personen, die mir einfallen würden, wo ich sage, ey, das ist ein bisschen weird, so wie man mit seinen eigenen Privilegien hausieren geht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch in der gleichen Bubble.
Bevor ich wusste, welche Musik er mit Shoreline macht, also generell, ich glaube, da hattet ihr gerade die erste EP draußen und noch kein erstes Album, also Eat My Soul war noch nicht veröffentlicht, habe ich aber eure Band, aber dich insbesondere, schon als sehr gesellschaftlich, sozial engagiert wahrgenommen. Mhm. Jetzt hast du vorhin kurz angesprochen, das Verhalten auf Konzerten. Ich habe in Erinnerung, dass ihr dafür gesorgt habt, dass bei euren Konzerten die Toiletten genderfrei sind. Da würde ich gleich gerne mal mit dir drüber sprechen. Und ich erinnere mich, weil du hast jetzt eben angemerkt, dass es unter anderem auch um antiasiatischen Rassismus geht auf diesem Album. Und ich erinnere mich an dieses Video von dir, das du zu einem Tourplakat gemacht hast. Da ging es quasi um eine klischeehafte Darstellung von Asiaten bei der Punkband ZSK.
Ja, genau.
Und das hast du genau wie vorhin, diese Begegnung, die du erzählt hast mit Guido von den Donuts. Ja. Du hast es auf eine ganz nette Art gemacht. Es war vollkommen klar, was du sagen möchtest, nämlich es ist irgendwie scheiße und ihr denkt euch wahrscheinlich nichts Böses dabei, aber ich möchte euch mal kurz zurückmelden, dass es scheiße ist. Ja. Vielleicht kannst du mal ganz kurz so zusammenfassen, was da genau gewesen ist und vielleicht auch, ob es eine Reaktion kam. Es würde mich sehr interessieren.
Also es gab keine Reaktion, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also die Band ZSK ist ja den meisten Menschen geläufig. Ich würde behaupten, das ist so eine der einflussreichsten und vielleicht auch wichtigsten antifaschistischen Punkbands so aus dem, ja, vielleicht auch noch so aus den 2000ern. Mhm. Das war ja eine, ich glaube, der ersten Bands, die so auch diesen Fat-Track-Sound adaptiert haben in Deutschland, aber auch mit irgendwie mit deutschen Texten, mega politisch. Vielleicht auch, wenn man so zurückschaut, ein bisschen stumpf, aber ich denke, das hat's auch gebraucht. Genau, und ausgerechnet diese Band, die auch eigentlich für die tolerante Seite der Punk-Szene steht oder für die politisch aufgeklärte Seite, ne, die hat halt eine Japan-Tour angekündigt und das Artwork war halt so, ich stelle mir diesen Prozess halt vor, ja, wir touren in Japan, das Plakat muss auf jeden Fall Ninjas beinhalten. Ninjas und dann aber auch noch so eine rote Sonne und irgendwie muss das alles so klischee-mäßig wie möglich aussehen. Ja, ich fand's grundsätzlich halt witzig, aber auch irgendwie ein bisschen hart, dass es ausgerechnet von einer Band wie ZSK kommt, ne? Die eigentlich sich ja auch so sehr auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie also genau sowas auch checken. Ne?
Ich glaube, das war aber auch noch nicht mal ein älteres Plakat, oder? War das ein aktuelles Plakat?
Ja, es war von 2020, glaube ich. Also
von 2020, da, ja. Okay. Weil ich habe jetzt vor kurzem mich so ein bisschen durch Billy Talents alte Sachen nochmal durchgehört. Und die haben einen Song, der heißt Die Ex. Gibt es eine Live-Platte von Billy Talent? Die heißt, glaube ich, 666. Mhm. Und da gibt es ein Intro. Und Ben Kowalewicz erzählt da ein bisschen so, this song goes out to the fucking bitch, my ex. Und ich dachte mir so, okay, das ist eigentlich nicht so cool.
Schlecht gealtert.
Ja, schon. Und dann gab es irgendwie eine Textzeile, your boyfriend is gay. So, wo ich mir auch dachte, das weiß ich nicht, ob sie das heute nochmal so bringen würden. Also deswegen wäre jetzt keine Entschuldigung, aber eine Erklärung gewesen, wenn das Plakat zumindest alt gewesen wäre. Dann hätte man sagen können, ja gut, da hatte man vielleicht für diesen Part noch kein Bewusstsein oder so, aber nee, war noch relativ neu, okay.
Aber ich meine, also wie gesagt, das Plakat ist jetzt ja auch nicht übelst schlimm, so. Es ist ja nicht so, als wäre da ein gelber Chinese mit Schlitzaugen abgebildet bei einer Japan-Tour, weißt du?
Ja.
Aber es ist trotzdem nicht ganz so, also einfach nicht so reflektiert, wie man es eigentlich erwarten würde oder wie man es eigentlich, welchen Anspruch man an diese Band haben würde, ne?
Ja, und einfach auch unüberlegt, unreflektiert in dem Moment. Ich habe eben das nochmal mit den genderfreien Toiletten angesprochen. Ich würde dir gerne mal erzählen, was ich zu dem Thema mal erlebt habe. Ich würde aber gerne vorab von dir wissen, warum ihr euch dafür einsetzt und was ihr euch davon versprecht, dass ihr das tut.
Also der Hintergrund ist ein relativ simpler. Ich habe eine Freundin in meinem weiteren, also aus diesem Musikkreis, den ich vorhin ja erwähnt habe, so aus dem Münsterumfeld, die ist die Managerin von einer Agentur, die heißt Queers to the Front. Sie ist selber auch trans und mit ihr habe ich mich viel darüber unterhalten, wie sie die Szene wahrnimmt. Und damals hat sie auch schon vieles gesagt, ne, was ich jetzt auch absolut teile, so dass das Ganze ein richtig krasser Männerclub ist, wo auch so viel Maskulinität und auch das oft zitierte Wort eine toxische Maskulinität irgendwie einen großen Platz eingenommen hat. Ich habe das damals gar nicht so krass wahrgenommen, aber durch das Gespräch habe ich auch erst darüber nachgedacht, was wir für eine Rolle da drin spielen und was für einen Gestaltungsspielraum wir da so haben. Und ich wusste, dass es ihr zum Beispiel wichtig ist, solche Räume auch explizit zu benennen. Also ich meine damit, dass man für Flinter Räume schafft, ne? Sei es zum Beispiel einfach die WCs. Und weil das ja auch eine Sache ist, die absolut wenig Aufwand bedeutet. Wir haben immer so Schilder, einlaminierte Schilder mit auf Tour genommen und die dann halt in Absprache mit den VeranstalterInnen aufgehängt. Ne? Und das war es ja im Prinzip schon an Aufwand so. Und plus halt Kommunikation. Das heißt, der Aufwand versus das, was es irgendwie potenziell für Menschen machen kann, die bisher super unterrepräsentiert und auch ungesehen in der Szene waren, da war das irgendwie keine Frage mehr, ob man das macht oder nicht.
Die Erfahrung, die ich damit hatte oder wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin und mir Gedanken gemacht habe, ob das jetzt vielleicht doch gar nicht so eine grundsätzlich gute Idee ist, war folgende. Und zwar, ich bin in Karlsruhe unterwegs, wenn es um Konzerte geht, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, alles so in diesem Spektrum. Und es gibt eine Person, die ich immer wieder sehe. Wir haben höchstwahrscheinlich einen ähnlichen Musikgeschmack. Und ich würde jetzt rein von der Optik sagen, dass die Person trans ist und steht immer etwas weiter weg von den anderen, ist immer sehr ängstlich. Man hat das Gefühl, die Person fühlt sich generell unter diesen Leuten und so nicht so gut. Und irgendwann habe ich die Person wieder gesehen. Das war bei dem Meatwave-Konzert im Kesselhaus in Wiesbaden. Und ich bin auf die Toilette gegangen und habe dann gesehen, da steht genderfreie Toiletten, bin dann trotzdem auf die Toilette für Frauen gegangen. Und während ich auf der Toilette saß, dachte ich mir, es könnte ja jetzt theoretisch auch sein, dass eine Frau vielleicht das als Rückzugsort benutzt, wenn sie sich irgendwie bedrängt fühlt oder so. Und wenn das jetzt offen ist, ist das vielleicht auch ein bisschen ungünstig. Das war so der erste Impuls, den ich hatte, aber ich fand es in Ordnung. Und dann bin ich rausgegangen aus der Toilette und diese Person kam mir entgegen. Und die Person hat die Schilder gesehen und du hast gesehen, dass die Person komplett damit überfordert war, weil sie nicht wusste, auf welche Toilette sie jetzt gehen soll. Und die stand dann wirklich so vorne dran und war total, du hast gesehen, es war total verzweifelt, weil sie jetzt nicht wusste, was sie jetzt machen soll. Weil sie quasi wusste, sie kann jetzt mit allem, also die Person kann jetzt mit allem konfrontiert werden. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich glaube eigentlich genau für so Personen wie dich ist das jetzt gemacht, um dir ein safer Space zu bieten. Das erfüllt es aber in dem Moment gar nicht. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das vielleicht, also ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will, dass das in dem Moment ja eigentlich keine gute Lösung für diese Person war. Also die Person wäre besser beraten gewesen, wenn sie hätte sagen können, ich gehe jetzt auf die Männertoilette oder auf die Frauentoilette. Also durch dieses Gemisch hat sich schlecht gefühlt.
Ja, also ich meine, das lässt sich ja allein auch schon einfach so lösen, dass es Toiletten gibt für Flintern, also für Personen, die nicht cis und männlich sind.
Das heißt, ihr macht es dann nicht so, dass ihr sagt, jeder kann alle Toiletten benutzen?
Nee, also wir sagen, das haben wir 2019 viel gemacht und 2020 konnte man nicht so viel touren. Ne? Da war das, glaube ich, so, dass wir auch eher hingeschrieben haben, sitzen und stehen. Also im Prinzip schon, du kannst halt da hingehen, wo du hingehen willst. Ne? Verstehe schon, dass es zum Beispiel die Situation, die du erlebt hast, ne, dass es auch was, also kontraproduktiv sein kann. Aber wie gesagt, ich denke, das lässt sich schon einfach dadurch klären, dass man sagen kann, das ist jetzt zum Beispiel ein Raum für Menschen, die nichts ist und also die nichts ist, White Dudes sind so. Weil es gibt ja immer irgendwie eine Toilette, wo Pissoirs drin sind, so. Dann wird sich wahrscheinlich keiner eingeengt fühlen, wenn er jetzt nicht auf die Toilette gehen kann, wo man nur sitzen kann, weil das früher sowieso die Frauentoilette war, wo die auch nicht hingegangen sind. Ne?
Genau, und da wurde aber, glaube ich, nicht, so wie du es jetzt sagst, es ist ja auch sinnvoll, wenn man sagt, nicht sitzen, nicht stehen, jeder kann machen, wie er will. Und jeder kann ja dann entscheiden, ob er auch kein Pissoir benutzt, sondern in eine Kabine geht. Und da war das aber so, dass da einfach irgendwie stand, so, also das war auch so ganz, ganz, ganz flapsig formuliert. Da stand, glaube ich, irgendwie so, heute kann jeder hingehen, wo er will oder irgendwie so. Also es tat mir wirklich leid für die Person, weil ich mir dachte, das ist jetzt eigentlich nicht in dem Sinne gewesen. Deswegen, ich wollte es einfach mal ansprechen. Das war mir einfach mal wichtig zu wissen, was da so die Beweggründe sind, weil man sagt es einfach so und was genau aber dahinter steht, warum ihr das macht und was es, wem es helfen soll und was es, was vielleicht auch für Auswirkungen haben kann, da wird, glaube ich, auch nicht so. Ist dann auch wieder so ein Schlagwort, weißt du, dass man sagt, wir machen das jetzt so, aber vielleicht manche gar nicht wissen, aus welchem Grund.
Naja, ich denke, also eine Sache, die ich für grundsätzlich gut halte, ist, dass man diese, wie möchte ich es formulieren, diese binäre Definition einfach aufbricht, ne? Dass du nicht sofort an deinen Identitätsstruggle erinnert fühlst, wenn du dich jetzt entscheiden musst, bist du jetzt Frau oder bist du jetzt Mann? Und das ist diese A-B-Entscheidung, dass es dir nicht mehr unbedingt geben muss. Wie man das dann genau umsetzt und dass es da bestimmt noch Nuancen gibt, die es beachten gilt, da bin ich mir absolut sicher. Es gibt keine einfache Lösung für ein Thema, das mega viel Ebenen hat und auch irgendwie kompliziert ist oder kompliziert sein kann.
Richtig, ich glaube, dass aber gerade dieses Thema, und deswegen können wir das auch leider gar nicht so vertiefen, wie es mir eigentlich lieb wäre, weil ich glaube, das hat noch viel, viel mehr Komponenten, über die man reden könnte. Aber um jetzt mal den Bogen zu schlagen, würde ich gerne zu dem Song Distant kommen. Der Song dreht sich um Ängste und vielleicht ist das jetzt gar nicht unwesentlich zu wissen, ob der Songtext von dir oder von Julius geschrieben wurde. Mhm. Im Prinzip geht es ja in dem Song um, ja, dass einem der Alltag schwerfällt und vielleicht auch manchmal die soziale Interaktion. Das ist ein sehr persönlicher Song. Wer hat den denn geschrieben?
Den hat Julius geschrieben. In dem Song geht's im Prinzip einerseits das, was du sagst, ne? Aber auch viel, dass dieser ganze, also dieses ganze Konflikt aufgeladene, wo man weiß, vieles auf der Erde passiert, ist gerade in den Schrägen oder konkretes Thema Flüchtlingskrise, ne? Dass es super viele Menschen gibt, die flüchten müssen und man ist sich alles bewusst, dass es andere Menschen gibt, die gerade eine deutlich schlechtere Zeit haben als man selbst. Es ist aber super schwer fällt, sich daran ständig zu erinnern. Weil das ist alles ja so weit weg. Das ist alles eine News, die man auf seinem Handy liest. Aber wenn du das weglegst und rausgehst, kannst du ja einfach ein Eis essen gehen. Und eigentlich ist alles ganz cool. Der Versuch, das nicht immer nur in der Entfernung zu lassen, sondern auch zu verstehen, dass es ja tatsächlich real ist. Das nicht nur so stark zu trennen von, ich bin jetzt eine Zeit lang betroffen, wenn ich diese News lese und ich spende irgendwie einen Euro an irgendeine Hilfsorganisation. Und sobald es erledigt ist, ist es quasi wieder aus der Wahrnehmung raus. Was ja auch irgendwie menschlich ist, dass es so ist.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, nicht, dass ihr euch nur Veränderungen wünscht, sondern ich finde, dass das Album so richtig Druck macht und dass es kommt mir so vor, als ob es euch auch darum geht, dass die Veränderungen nicht schnell genug kommen.
Ja. Klar, also total. Ich meine, ein Thema, das es ja auch mit ausschreibt, ist die Klimakatastrophe. Mhm. Und dort ist der Generationenkonflikt ja gerade on fire. Also es gibt eigentlich kein Mal, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern, wo wir nicht darüber reden, wo ich nicht mit meinem Vater darüber spreche. So. Die Dringlichkeit und die andererseits die Nachlässigkeit, die mit der in der Politik damit umgegangen wurde und immer noch wird, ne? Das ist ja gerade ein riesengroßes Thema. Dementsprechend haben wir empfunden, dass diese Dringlichkeit ja irgendwie sich auch wieder in den Songs widerspiegelt.
Ich habe heute was gesehen, das fasst eigentlich quasi alles zusammen, über was wir bis jetzt geredet haben. Und zwar bin ich an einer großen Eigentumswohnung vorbeigelaufen und auf dem Parkplatz parkt ein SUV, der ziemlich groß war. Also den kannst du gut benutzen, wenn du Holzfäller in Kanada bist. Da brauchst du so ein Auto. Und hinten klebt ein Aufkleber drauf und da stand Fridays gegen Altersarmut. Und ich habe mich dann immer umgedreht. Ich musste wirklich laut lachen, weil ich mir dachte, das ist quasi die Zusammenfassung von check mal deine Privilegien. Das fand ich schon krass. Also
ja, also auch das wiederum, ne? Ich glaube, Menschen, die den SUV fahren und Menschen, die diese Eigentumswohnung besitzen, die sind ja nicht dumm. Die sind ja in der Lage, das faktisch zu begreifen. Ich glaube, viel in dieser Diskussion geht ja darum, dass man den anderen nicht verstehen kann. Also die junge Generation kann nicht verstehen, warum die ältere Generation so lasch mit diesem Thema umgeht, warum die in der Vergangenheit so viele falsche Entscheidungen getroffen haben, die jetzt dazu geführt haben. Ne? Und die ältere Generation versteht aber nicht, warum die Jüngeren, also vielleicht zu einem Teil auch nicht verstehen, dass Dinge nicht nur schwarz-weiß sind, ne? Dass es alles ein bisschen komplexer ist, dass die Entscheidungen, die jetzt zu krassen Umweltfolgen geführt haben, ja auch viel zu dem Wohlstand beigetragen haben, in dem die Friday for Futures Generation aufgewachsen ist. Es gibt da so viel, was sich nicht reduzieren lässt auf der Typ, der mit dem SUV fährt, ist halt blöd oder zu dumm oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, eben, das ist ja das Schlimme. Ich habe gerade eben eine Doku geschaut auf Arte, Sturm auf das Kapitol. Und was mich dann am allermeisten erschüttert hat, war eben, dass du es nicht so einfach trennen konntest in die sind doch einfach doof, sondern du musst dir mal überlegen, die standen, also die haben das Kapitol gestürmt, die standen in diesem Gebäude, zu dem sie sich unbefugten Zutritt verschafft haben und haben sich dabei gefilmt. Das heißt, also das ist so ungefähr, wenn du dich bei einem Banküberfall filmen würdest, würdest du noch deine Adresse dazu sagen und es dann streamen. Das heißt aber ja im Umkehrschluss, die waren sich ihrer Sache so sicher. Die waren sich sicher, sie sind im Recht und das kann ja nicht immer nur was mit Intelligenz zu tun haben, sondern das ist einfach auch manchmal eine Wahrnehmung, die sich über die Jahre gebildet hat und die vieles ausblendet. Wie machen wir jetzt weiter? Vielleicht machen wir mit Meet Free Youth weiter, weil dieser Song passt eigentlich jetzt so ein bisschen zu dem Thema, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, weil ich denke, dass viele sagen würden, dass was deine Meinung zum Fleischkonsum angeht, dass du da radikal bist. Radikal klingt ja immer negativ. Radikal bedeutet ja eigentlich nur, dass du es, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, überhaupt nicht verstehen kannst, warum man nicht versteht, dass man kein Fleisch essen sollte.
Doch, ich verstehe es schon. Ich habe ja auch mal Fleisch gegessen. Und ich verstehe zum Beispiel auch, warum mein Vater Fleisch isst. Das ist einfach eine andere Generation und ein anderes Verständnis davon, was Tiere sind. Aber es bedeutet ja nicht, dass Menschen nicht lernen können. Also ich denke, mein Standpunkt bezüglich Veganismus oder wie man mit Tieren umgehen soll, den würde ich im Vergleich zu, was so gesellschaftlicher Meinung ist, schon als radikal bezeichnen. Aber die Idee ist eigentlich nur, ey, wenn es ein Lebewesen gibt, das Schmerzen empfinden kann und das leben will und ich die Option habe, es nicht umbringen zu müssen, dann kommt es mir irgendwie komisch vor, es trotzdem zu tun. Mhm. Und die Idee ist nicht sonderlich radikal, finde ich. Aber aus irgendeinem Grund ist sie es doch.
Interessant, weil ich habe ja jetzt den Bogen geschlagen, weil ich kam jetzt eher auch, also du kommst ja jetzt mit den ethischen Gründen, die für mich definitiv auch die entscheidenden sind und die meine Entscheidung, nicht vegan zu sein, aber vegetarisch zu sein, beeinflusst haben. Aber ich bin jetzt eigentlich eher über die Schiene gekommen, sogar wirklich mit dem Klima. Weil es ja auch extrem, eigentlich, während ich es jetzt ausspreche, kommt es mir jetzt total profan vor und schon fast dreist, wenn wir erst darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich total klar ist, dass Tiere leben möchten. Aber es gibt ja noch dieses zweite Argument, das bei anderen Leuten zieht, dass einfach die Herstellung von Fleisch oder die Verarbeitung von Fleisch total schlecht für unsere Umwelt ist.
Ja, also es gibt ja so viele Gründe, es nicht zu essen. Du kannst dir, selbst wenn dir Tiere egal sind, könnte man ja sagen, hey, dann, wenn dir Tiere egal sind, dann ist dir vielleicht, sind dir andere Menschen vielleicht nicht egal. Oder die Zukunft, die zukünftigen Generationen sind dir vielleicht nicht egal, so. Und wenn dir das egal ist, vielleicht bist du ja ein Tierfreund oder eine Tierfreundin, so. Also es gibt ja so viele Gründe, das nicht zu tun. Aber, also wie ich gerade schon gesagt habe, ne, ich denke, es ist etwas, mit dem die meisten Menschen aufwachsen. Es ist etwas, wo man jahrelang keine Sensibilität für hat. Und auch das Produkt Fleisch ist ja so getrennt von dem, was tatsächlich dahinter steht. Es ist ja einfach alles sehr industrialisiert und es ist ein Produkt geworden. Dass ich das schon verstehen kann, wenn man das nicht durchsteigt oder irgendwie auch, dass es zu bequem ist, das zu verändern. Das ist ja schon eine recht einschneidende Lebensveränderung, die man dann irgendwann als nicht mehr so groß wahrnimmt. Aber ich erinnere mich, als ich vegan geworden bin, war das schon eine Umstellung. Es war schon eigentlich auch eine Gewöhnung. Und auch ein Verzicht. Das ist ja auch etwas, was viele VeganerInnen irgendwie immer sagen, dass es ja, dass man überhaupt auf gar nichts verzichten müsste. Insofern stimmt das schon, weil man ja sehr viele andere Dinge essen kann. Aber in erster Linie hörst du ja auf mit etwas. Also all diese unbequemen Dinge, das verstehe ich schon. Aber wie gesagt, heißt ja nicht, dass man lernen kann und dass man irgendwie aus Informationen, die man gewonnen hat, sich auf einmal eine neue Meinung bilden kann.
Und wahrscheinlich ist es einfach auch eine Sache, die man nicht ausschließlich, eine Entscheidung, die man nicht ausschließlich kognitiv trifft, sondern wirklich, was du jetzt eben angesprochen hast, diese Gewöhnung und dieses Darauskommen. Ja. Der Song ist auch ganz gut geeignet, um etwas anzusprechen, das mir auch aufgefallen ist. Bei dem Song ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass der bewussten asiatischen Unterton oder eine asiatische Melodie hat.
Nicht mit Absicht.
Wirklich nicht?
Ja, wo denn?
Komplett, da sind ganz viele Melodien, dass man wirklich denkt, so, das könnte jetzt auch ein asiatisches Lied sein, wenn du es asiatisch singen würdest. Also ein traditionell asiatisches Lied finde ich total oft, auch bei den Gitarren.
Ich kann dir aber auch zum Beispiel sagen, wir hatten den Chorus von Meet for You in der Demo geschrieben und ich fand ihn super gut. Dann ist es im Studio aufgefallen, fuck, es ist einfach 1:1 Green Day. Und dann haben wir es davor umgeschrieben.
Ich dachte wirklich, das wären von dir bewusst gesetzte Konterpunkte.
Wenn mich jemand nochmal darauf anspricht, behaupte ich einfach, ich hätte es gemacht.
Okay, es klang für mich zumindest so und ich hätte es wirklich eine gute Idee gefunden, wenn du es gemacht hättest. Und ich würde auch sehr gerne mal darüber sprechen, um den jetzt schon, ich glaube, dreimal erwähnten antiasiatischen Rassismus, der da drin ist. Ich habe ein Interview von dir gefunden im Internet und da hast du dich quasi so geäußert, als ob dir dieses Bewusstsein dafür verstärkt in den letzten Jahren gebildet hätte.
Das ist richtig.
Gab es da einen bestimmten Auslöser oder war das einfach ein langsam stetiger Prozess?
Es war ein Prozess, aber unter anderem die Begegnung mit Koji, die ja auch auf dem Song als Feature vertreten sind. Das war so ein Schlüsselmoment. Das ist eine Person, die mir allein dadurch, dass man mir von außen reflektiert hat, dass ich nicht weiß bin und deswegen irgendwie auch etwas eine besondere Rolle in dieser Szene einnehme, dass das so ganz viel ins Rollen gebracht hat. Und ich denke, es wäre komisch gewesen, wenn mich jemand anderes darauf gebracht hätte, der weiß gewesen wäre. Aber dadurch, dass Koji selbst ja Asian American ist, war das super viel Verständnis für. Koji sprach schon früh mit mir über so, wie ich denn mit meinen Erfahrungen von früher, die ich mit Rassismus gemacht habe, umgehe. Oder einfach, dass man viel gesprochen hat, was man dahingehend erlebt hat. Und das war das erste Mal, dass ich aktiv darüber nachgedacht habe, was das jetzt mit mir gemacht hat oder was das für meine Entwicklung irgendwie bedeutet hat. Und davor, also war mir natürlich bewusst, dass ich nicht weiß bin. Also ist es jetzt nicht von wie Schuppen von den Augen gefallen, so, oh mein Gott, stimmt, mhm. Ich bin ja Asiate, sondern davor war das eher so ein sehr passiver Prozess. Es gibt ja sehr viele Menschen, die BIPOC sind, die davon berichten, dass es irgendwann in ihrem Leben so einen Moment gab, wo sie verstanden haben, wie viel Rassismus sie eigentlich in ihrem Leben schon erfahren haben, den sie aber lange nicht als solchen wahrgenommen haben. Hm. Und dass man irgendwie verstanden hat, okay, es gab so Situationen, da habe ich mich nicht gut gefühlt und es war irgendwie gemein oder unfair, aber es war jetzt nicht so eine Situation, wo ich jemand angeschrien hat, ich soll zurück in mein Heimatland gehen. So. Hm. Also es gab es auch schon, aber es waren ja eher so subtilere Dinge, wo man lange nicht verstanden hat, warum hat sich denn das jetzt so blöd angefühlt. Und das gibt's viel. Und den ganzen Prozess, das also aufzuarbeiten, das ist schon längerwierig. Aber ja, wie gesagt, so die Begegnung mit Koji war schon eine wichtige.
Es ist jetzt ganz interessant, du sagst jetzt immer, oder du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt, du bist Asiate, du bist Koreaner, richtig?
Mhm. Meine Eltern kommen aus Korea, beide. Aber ich würde mich zum Beispiel nicht als Koreaner bezeichnen. Ich würde mich aber auch nicht als Deutscher bezeichnen. Und ich kann auch keine Ahnung, als was ich mich bezeichnen würde. Ich fühle mich aber nicht als Deutscher. Und ich fühle mich auch nicht als Koreaner. Aber so rein formal, ja, also meine Eltern sind beide aus Korea.
Warst du auch mal eine längere Zeit in Korea oder nicht?
Also ich war schon sehr oft da, weil also große meiner Familie noch dort lebt. Aber immer nur so in den Sommerferien. Also es war jetzt nicht so, als wäre ich mal ein Jahr dort gewesen oder so.
Du hast jetzt vorhin gesagt, Koji war bei einem Song mit dabei, das war bei Meet for Youth, ne? Das war jetzt nicht Konnichiwa.
Doch, das war Konnichiwa.
Doch, das war Konnichiwa.
Genau. Bei Meet for Youth singt M von Nervous mit.
Ah, okay. Weil bei Konnichiwa gibt es nämlich eine Zeile und das fand ich sehr interessant. I don't really understand why you want to be in control. Und das ist irgendwie auch so ein Affekt. Man kennt es witzig aus der Big Bang Theory, wenn Raj immer sagt, erklär mir nicht meine Kultur. Mhm. Aber irgendwie ist das ja wirklich so, dass es immer diesen Reflex gibt, den anderen zu erklären oder die Deutungshoheit behalten zu wollen. Mhm. Und die wolltest du dir auf eine Art irgendwie auch zurückholen irgendwann?
Ich denke schon. Also das Ganze ist ja aus so einer sehr verbalen, gewaltvollen Situation heraus entstanden. Ich wurde draußen auf der Straße von einem Mann angeschrien mit Konnichiwa. Und dann hat er so Schlitzaugen gezogen. Wow. Und ich habe aber nichts gemacht. Also ich war so ein bisschen sprachlos und ich bin dann weitergelaufen. War danach aber mega sauer, dass ich nichts gesagt habe. Und dachte mir, okay, wenn das jetzt nochmal passiert, dann verprügel ich die Person. Natürlich ist nicht nochmal was passiert. genau, und also ich glaube, alles außen rum ist so ein Gespräch, ne, mit einer Person, die nicht ganz so empathisch damit umgeht, dass ihr Gegenüber nicht weiß ist und dass man vielleicht auch in Vergangenheit gar nicht so viel verstanden hat, wie viel Verletzendes man gesagt hat, ne, als Kind zum Beispiel oder als Jugendlicher. Ich würde zum Beispiel behaupten, es gibt ein paar Menschen in meinem Leben, wo ich mich daran erinnere, dass sie früher echt gemein zu mir waren, mir Sprüche gedrückt haben. Auf die bin ich ja jetzt nicht sauer. Ich habe ja, keine Ahnung, das war, als wir 17 waren oder so. Ich sehe ja auch, dass die Leute älter geworden sind und dass sie auch anders mit mir umgehen jetzt. Also auch hier, ne, genau wie das Thema Klimakatastrophe, es ist ja selten so, dass Menschen sehr eindimensional sind, sondern meistens sind das ganz viele komische Facetten so und Manchmal sind die halt trotzdem scheiße dann.
Das stimmt. Vielleicht können wir nochmal auf den Punkt mit den Features zu sprechen kommen. Ihr habt ja, du hast jetzt Nervous schon erwähnt. M war mit dabei. Ich wusste gar nicht genau, wer es gemacht hat. Mhm. Koji, Be Well hattet ihr mit dabei und Smile and Burn. Das sind also sehr unterschiedliche Bands. Wie intensiv waren denn die Zusammenarbeiten und was kann man vielleicht auch von solchen Kooperationen mit so unterschiedlich erfahrenen Bands aus anderen Ländern, was kann man da lernen?
Also, ich würde sagen, so richtig viel gelernt habe ich nicht oder haben wir nicht. es war eher so eine, hey, wir wollen ein paar Features machen auf der Platte. Lass doch einfach mit Bands zusammenarbeiten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten würden. Also, lass uns das machen, wo man zusammen an einem Projekt oder Song oder was auch immer zusammen was machen kann, weil man konnte ja keine Shows zusammen spielen oder so. Und es gab wenige Gelegenheiten, dann trotzdem was zusammen zu machen. Das heißt, es sind auch alle Bands, die aus so in unserem Kosmos sind, ne, die wir entweder schon mal kennengelernt haben oder im Falle von Be Well zum Beispiel, wo wir gute gemeinsame Freunde und Bekannte haben. Alles so in unserem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis gewesen. Sodass es sich irgendwie auch ganz natürlich, also ganz normal angefühlt hatten, einfach was zusammen zu machen. Das bedeutet natürlich auch nicht, dass es langweilig war oder nur weil ich also sagte, dass wir gerade also nichts gelernt haben so dabei, sondern es war sehr unkompliziert, so würde ich es vielleicht beschreiben.
Mich würde mal generell interessieren, wie das aussieht bei einer jungen Band, die sich so explizit gesellschaftspolitisch äußert. Wie sieht es denn aus mit dem Druck? Hast du irgendwie Überlegungen oder den Anspruch an dich, wenn du deine Meinung äußerst? Also gestehst du dir auch zu, dass vielleicht, was du jetzt auf dieser Platte singst und sagst, dass das vielleicht in 5 Jahren, dass das nicht mehr deiner Meinung entspricht?
Ja, vielleicht. Aber selbst wenn... Ich meine, vor 5 Jahren hatte ich auch noch eine andere Meinung zu Dingen. Und ich erinnere mich sogar mal mit so 17 oder 18 hatte ich mir mein erstes Weltbild zusammengebaut aus Strike Anywhere Songs und dachte da, wow, es wäre, ich glaube, jetzt bin ich so, ich glaube, das ist die richtige Meinung, die ich jetzt habe. Und ich werde nie von dieser Meinung abweichen. Das ist natürlich kompletter Bullshit. So, ne? Das heißt, ich wäre auch ein bisschen traurig darüber, wenn ich in 5 Jahren nicht anders darüber denken würde. Ne? Andererseits denke ich, dass es jetzt auch nichts sein wird, für das ich mich schämen werde. Also die generelle Fahrtrichtung wird, denke ich, die gleiche sein. Nur vermutlich werde ich einfach ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Detailwissen haben.
Weil ich frage mich das schon manchmal, ob vielleicht viele Bands sich nicht so explizit äußern, weil sie einfach Angst davor haben, dass sie zu ihren Worten gar nicht stehen können oder so. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Wenn man Kunst macht, ist, glaube ich, nur wichtig, dass man in dem Moment zu dem steht und das sagt, was man jetzt im Moment denkt.
Kommt drauf an, ne? Wenn ich singen würde, My Ex is a Bitch und ich wäre Billy Talent, genau. Wäre mir das jetzt wahrscheinlich schon peinlich, so. Aber ich glaube, dass die Platte inhaltlich irgendwie schon weit genug ist, dass ich denke, dass mir das nicht peinlich sein wird. Sondern wahrscheinlich werde ich darauf zurückgucken und es schön finden, dass wir das dokumentiert haben, wo wir da gerade standen und also wo wir dann in 5 Jahren stehen werden.
Du bist auch für das Design eurer Shirts zuständig und hast dich da, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch selbst reingefuhrt. Auf was achtest du denn da?
Also ich bin bedingt für Designs zuständig. Ich habe mal früher viel gezeichnet, ich habe viele Illustrationen gemacht. Davon haben wir viel als Merch verwendet. Mittlerweile habe ich das abgegeben, weil ich auch einfach kein guter Designer bin. Also ich weiß, wenn ich Dinge schön finde und ich habe ein Gefühl dafür, wenn etwas meiner Meinung nach nicht funktioniert. Aber zum Glück gibt es mittlerweile Menschen, die also wirklich Designer sind und wirklich auch eine Ahnung haben von dem, was sie tun. Zum Beispiel Josua von Homesick Merch oder Philby Wong, die das Artwork mit uns zusammen gemacht hat. Das sind so 2 Personen, die jetzt zum Beispiel das Album-Merch, mit dem wir das Album-Merch gemacht haben.
Und ihr hättet jetzt eigentlich eine Tour mit Nathan Gray gemacht, ne?
Genau, im Dezember. Also die wäre schon gewesen, die wäre im Dezember gewesen, genau. Die ist komplett abgesagt worden.
Wird die nachgeholt? Hast du irgendwas schon, was du in Aussicht stellen kannst, wo man sagt, das wird höchstwahrscheinlich stattfinden, dass man euch live sehen kann? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr live nochmal einen drauflegt.
Nur Shoreline auf jeden Fall. Also wir werden jetzt in den nächsten Wochen bis zum Album-Release eine ganze Rutsche an Shows für den Sommer veröffentlichen, beziehungsweise ankündigen, das schon, aber die Nathan Gray Tour ist jetzt vorerst, also da ist es jetzt nicht, es gibt keine konkreten Dates, so von denen ich weiß.
Und Nathan Gray ist übrigens ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Leute ihre Meinung ändern können und dadurch, dass sie sich das eingestehen, dazu kann ich empfehlen, das Interview auf kraftring.de zu lesen, das ich mit ihm geführt habe, wirklich ein sehr, sehr netter Kerl, der sehr selbstreflektiert ist. ist und mir quasi in dem Interview erzählt hat, das, was er quasi bei Boys Sets Fire gesungen hat, nicht unbedingt mit dem übereingestimmt hat, was er damals als Lebenspraxis hatte, fand ich sehr interessant, diese Größe zu haben, dann auch wirklich zu sagen, weißt du, das, was ich gemacht habe, hat eigentlich gar nicht, ich war eigentlich einer von denen, der auf der Bühne quasi Parolen geschwungen hat, aber privat habe ich eigentlich genau das Gegenteil davon gemacht, bis mir das irgendwann klar wurde. Das fand ich schon sehr gut. Ich denke, das ist so eine gewisse Tiefe, die man in seinen Songs auch hört. Bist du großer Fan von Nathan Gray und Boys Sets Fire?
Ich bin großer Boys Sets Fire Fan, das schon. Und Nathan Gray, die letzten Sachen, die ich gehört habe, fand ich auch als spitze. Ich bin aber nie so tief reingestiegen wie bei Boys Sets Fire. Es liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass ich Boys Sets Fire so mit 18 entdeckt habe oder so. Und ich jetzt viel schwerer an Bands, also mich in Bands zu investieren, je mehr Musik man hört, desto schwerer fällt es ja, irgendwie so eine echte Lieblingsband oder so neu zu empfinden. Ne?
Aber du hast jetzt vorhin Simple Plan, hast du erwähnt. Simple Plan ist eigentlich so eine Pop-Punk-Band, kann man sagen. Die haben mich aber mal irgendwann, ich kann dir das Jahr nicht mehr sagen, aber irgendwann ist mal Ray Garvey bei Rock am Ring aufgetreten. Und es war halt so der komplette Downer. Das war wirklich so, oh mein Gott, der stand auf der Center Stage. Und danach kam Simple Plan. Ich weiß nicht, ob es der Kontrast war, aber es hat mich tierisch abgeholt. Und ich würde mir die wahrscheinlich zu Hause niemals anhören. Aber das war für den Moment genau die richtige Band. Deshalb kann ich so grob nachvollziehen, was da so dieser zuckrige Kick ist, den man dann so vielleicht auch als noch jüngere Person hat. Aber gibt es denn so eine Band, wo du sagst, da hängt komplett mein Herz dran, die ist meine All-Time-Favorite-Band?
Gute Frage. Also meine erste Band, die ich so richtig gefressen habe, war Green Day und die danach war Rise Against. Ich glaube, die beiden Bands sind so die einzigen zwei, wo ich so richtiger Fan war. Also somit, ich gucke mir alle Interviews an, ich weiß mega viel über die Band und so. Und das habe ich nicht mehr. Also es gibt natürlich Bands, die ich super cool finde, die ich auch verfolge und deren Fan ich bin, aber finde mich jetzt nicht irgendwie nochmal so krass in eine Band investieren, wie ich es mit 16 getan habe.
Meinst du jetzt emotional investieren oder so investigativ investieren?
Beides. Also ich finde...
Kannst du doch gar nicht gesagt, steuern, oder? Kannst du es steuern?
Nee, aber also ich kann es nicht steuern, aber es passiert einfach nicht mehr. Geht es dir denn anders? Also kennst du neue Bands und du ziehst dir alles von denen rein?
Ja, total. Das passiert mir oft, ja.
Cool.
Dass ich mir
freut mich.
Dass ich irgendwie was höre und dann so richtig angefixt bin von der Band und dann wirklich mir den ganzen, also ganze
Diskussion. Okay, das habe ich auch. Aber ich habe das nicht so, also ich weiß nicht, über was für ein Level wir reden. Also ich war so...
Okay, das kann schon sein,
ich fahre, das ist crazy. Das war so, ich fahre mit 17 auf mein erstes Residenz-Konzert und übernachte im Burger King in Stuttgart, um sie zu sehen. So, das war mein Level.
Kann ich fast toppen. Aber also von der Schlafgelegenheit her, ich habe mal in so einer Filiale, in so einer Sparkassenfiliale übernachtet in Frankfurt, um Cradle of Filth zu sehen. Also von daher.
Klingt ähnlich angenehm. Aber weißt du, das würde ich zum Beispiel jetzt nicht machen. Okay, dann sprechen wir, glaube ich, über das Gleiche.
Ja, nee, dann doch. Dann ist eigentlich eher normal eingepegeltes Level. Aber ich finde es wirklich ganz schlimm, also nicht ganz schlimm, ich finde es traurig, wenn wirklich Leute, die selbst Musik machen, mir dann sagen so, also die letzte Band, die ich richtig gut fand, war dann zum Beispiel jetzt Green Day. So, ne? Wo ich mir denke, ui. Ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Das finde ich dann immer schade. Also nicht schade im Sinne von, dass sie das dann halt verpasst haben, dieses Gefühl nochmal zu haben. Das ist so ein bisschen wie wenn du dich seit 30 Jahren nicht mehr verliebt hast. Ist ja auch irgendwie schlecht.
Ja. Nee, es gibt schon noch Bands, die ich richtig gut finde. Zum Beispiel in letzter Zeit eine Band, die heißt Slope. Kennst du die?
Sag mir was. Sag mir auch von der Optik her habe ich jetzt sofort das
Logo
im Kopf. Sofort das Logo im Kopf, genau. Slope, sagt mir definitiv was.
Es ist so Hardcore, sehr innovativer Hardcore, aber auch so ein bisschen Funk und so mit drin. Es macht richtig Spaß. Das ist so auch eine Band, das habe ich mir reingezogen alles. Und ich habe mir auch so ein paar Live-Sachen angeschaut. Aber also ich bin halt bei weitem nicht so investiert in diese Band, wie ich es früher gewesen wäre. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie alle Mitglieder heißen und so.
Ja, okay, nee, dann ist stabil, dann ist alles gut. Ja, ich glaube, das muss man auch nicht wissen, wie alle Mitglieder heißen. Aber lass mal den Spieß umdrehen. Wenn jetzt jemand dieses Interview gehört hat und der kannte jetzt eure Musik nicht oder die kannte eure Musik nicht und die Person denkt sich jetzt, ich würde jetzt gerne mal mich bei Shoreline einhören. Welchen Song soll man als erstes hören?
Oh, wow. Ich glaube, von der neuen Platte könnte es... Ja, vielleicht Beach for You sein oder Konnichiwa. Das sind zwei Songs, die ich sehr gerne habe. Dadurch, dass die Platte so super viel Spektrum hat, also breiteres Spektrum an Genres, wenn ich so möchte. Also ich würde sagen, die Songs unterscheiden sich schon sehr voneinander. Es gibt welche, die sind härter, es gibt welche, die sind poppiger und so. Fällt es mir jetzt schwer, so einen Song auszusuchen, der repräsentativ für das ganze Album ist. Aber so, ich glaube, Konnichiwa oder Meet for You würde schon ganz gut passen.